Computerlogbuch der Enterprise, Captain Jonathan Archer, 16. April 2151. Wir folgen dem Suliban-Schiff jetzt seit 10 Stunden dank des Wissenschaftsoffiziers, der die Sensoren etwas hochfrisiert hat. Computerpause. Ich rette ihr das Leben, jetzt hilft sie uns bei der Mission. Tja, eine Hand wäscht die andere, untypisch für Vulkanier. Eintrag fortsetzen.
Und damit lassen wir Captain Archer seinen Logbucheintrag in Ruhe fortführen. Aber erstmal herzlich willkommen zur neuen Sendung. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, befassen wir uns in dieser Sendung mit der neuen Star Trek-Serie Enterprise, die am 15. März im deutschen Fernsehen angelaufen ist. Dazu werden wir uns den Piloten Broken Bow mal genauer ansehen. Wir, das sind wie immer Thorsten Kroke,
Jan-Patrick Schlame
und Philipp Martin. Zunächst zum Inhalt der Folge, die ihn Thorsten zusammenfassen will. It's been a long road getting from there to here. It's been a long time, but my time is finally near. And I will see my dream come alive at last. I will touch the sky and the night gonna hold.
100 Jahre nach dem legendären Warpflug von Zefram Cochrane steht die Menschheit vor der Erforschung des Weltraums. Noch gebremst durch die Vulkanier macht sich eine Crew am ersten Langstreckenschiff der Erde unter Captain Jonathan Archers Führung auf den Weg ins Weltall. An Bord ein verletzter Klingone, der nach Kronos gebracht werden soll. Unterwegs wird der Klingone von den Suliban gekidnappt und Archer und Co. heften sich an seine Spuren. Denn der Klingone enthält wichtige Informationen über einen sogenannten temporalen Kalten Krieg. Damit nicht genug, neben einer riesigen Station der Suliban stellt sich Archer auch noch eine an Bord befindliche sture Vulkanierin namens T'Pol in den Weg, mit der Captain nicht gut klarkommt. Kommen wir nun zur Analyse. Um ehrlich zu sein, bin ich von dieser Folge begeistert und das gelang einem Piloten einer neuen Star Trek Serie bisher selten. Anfangs kam Skepsis auf, eine Serie 100 Jahre vor Kirk und Co. spielen zu lassen. Doch gerade das macht den Reiz der neuen Serie aus. Bekannte Planeten und Gegebenheiten aus anderen Serien waren unerforscht und mit der Technik war man auch noch nicht so weit. Hier beamt man beispielsweise nur Container auf die Enterprise. Mit der Besetzung der Crew gelang meines Erachtens eine gute Chemie und gerade das Konfliktpotenzial zwischen Archer und der hübschen, aber arroganten T'Pol ist nachvollziehbar und spannend. Auch die Handlung kann neben der mehr als soliden Einführung der Charaktere überzeugen. Was macht der Klingone auf der Erde und warum wollen die Vulkanier ihn töten? Eine Mischung aus Neugier und Unerfahrenheit mit den anderen Kulturen treibt Archer und Co. in den Weltraum und dort schlittern sie von einer Gefahr in die nächste. Nachdem sie nach dem Kidnapping des Klingonen auf Riegel knapp der in Gefahr entkommen sind, erwartet sie mit der Rettung auf der Suliban-Station ein neues Problem. Wirklich mitreißend erfährt man den Weltraum an der Seite dieser naiven, doch sehr sympathischen Crew. Und das ist es, was eine Identifikation mit dem Zuschauer und eine gute Unterhaltung ausmachen. Auf die weiteren Folgen darf man gespannt sein.
Ich kann mich Thorsten nur anschließen. Broken Bow bildet meiner Meinung nach den besten Pilotfilm, den Star Trek je hatte. Wir lernen die neue, bzw. sehr alte, Enterprise kennen und wir werden mit der Crew bekannt gemacht. Auch mangelt es nicht an Action. Und zu guter Letzt bleiben eine ganze Reihe aufgeworfener Fragen offen. Das große Problem bei Enterprise ist prinzipbedingt die Kontinuität. Noch so kleine Details in der neuen Serie können sich als schwerwiegender Verstoß gegen das erweisen, was wir in 4 Serien zuvor bereits gehört haben oder gehört haben werden. Da wären beispielsweise die Klingonen, auf die man schon hier im Pilotfilm trifft. Und Archer betritt sogleich ihre heiligen Hallen, was später selbst Kirk nicht gelingt. Bis jetzt schlägt sich Enterprise aber in dieser Hinsicht überaus wacker und vermeidet schlimme Kontinuitätsbrüche. Sehr gut gefällt mir die neue Crew. Zunächst einmal ist Scott Bakula die perfekte Besetzung für den Captain. Seine Schauspielkollegen, die allesamt vorher nicht groß in Erscheinung getreten sind, passen aber auch alle hervorragend in ihre Rollen und sie versprühen den Enthusiasmus, die allerersten Menschen zu sein, die sich so weit herauswagen. Ich muss sagen, dass ich vor dem Start von Enterprise sehr skeptisch war und lieber gesehen hätte, wie sich die Dinge im 24. Jahrhundert weiterentwickeln. Aber Broken Bow bringt uns das 22. Jahrhundert näher und macht Spaß auf mehr. Ich denke, besser hätte Enterprise überhaupt nicht beginnen können.
Nun, ich möchte mich generell der Meinung meiner Vorgänger anschließen, aber mich in meinem Statement etwas umfassender über die neue Serie auslassen. Auch ich war im ersten Moment schon etwas enttäuscht, als ich hörte, dass sich die neue Serie nicht mehr im 24. Jahrhundert abspielen würde, sondern zu einer Zeit, als es die Sternflotte praktisch noch gar nicht gab. Ein Punkt, in dem ich besonders skeptisch war, war die Frage, ob die Macher von Enterprise einen sehr schwierigen Spagat schaffen würden. Einmal muss die Serie im Ganzen älter aussehen als zum Beispiel Voyager, muss aber auch gleichzeitig moderner in der Machart wirken als TOS. Aber ich muss sagen, dass die Autoren es wirklich gut geschafft haben, all diese Anforderungen ordentlich unter einen Hut zu bringen. Denn insgesamt macht die Enterprise NX-01 einen durchaus modernen Anblick, ist aber gleichzeitig auch rustikaler gestaltet als die Enterprise 1701, was man zum Beispiel anhand der Quartiere sehen kann, die wie in einem U-Boot wirken. Zu den Charakteren. Ich kann mich Jan absolut anschließen. Scott Bakula ist meiner Meinung nach die absolute Bestbesetzung für Archer. Er wirkt sehr natürlich in seiner Rolle, mit einem gewissen Schuss Naivität, der aber für seine Rolle absolut passend ist. Ich denke, dass der Vergleich zu Kirk nicht funktioniert und deshalb sollte man auch nicht versuchen, irgendwelche Parallelen zu finden. Die beiden Charaktere sind einfach zu verschieden. Auch der Rest der Besatzung überzeugt. Der Paul als produktiver Gegenpart zu Archer, Malcolm Reed als Waffener, Trip als oft sarkastischer Commander und nicht zuletzt Dr. Phlox, der mich irgendwie an den Doktor aus Voyager erinnert. Eine gute Mischung, wie ich finde. Doch bei aller Liebe zu der neuen Serie. Die Autoren müssen höllisch aufpassen, dass sie ihr Pulver nicht zu schnell verschießen. Denn die Serie lebt zu einem Hauptteil davon, dass die Zuschauer die anschließende Geschichte kennen und mit Spannung auf die Einführung der altbekannten Spezien warten. Wenn jetzt alle neuen Rassen zu schnell aus dem Hut gezogen werden, geht Enterprise eventuell zu schnell die Booster aus und die nachfolgenden Staffeln haben zu wenig Rohmaterial. Deshalb ist Vorsicht angesagt. Gut, dass die Autoren das bemerkt haben und versuchen, mit dem temporalen Kalten Krieg eine Primärgeschichte einzubinden, um nicht zu schnell zu den neuen Rassen zu kommen. Zum Fazit. Ein super Anfang für die Serie. Ich hoffe, es wird so weitergehen, wovon ich aber auch überzeugt bin. Nur muss ich mich erstmal mit der neuen Titelmusik anfreunden. Aber das wird schon. Kommen wir aber nun zum Frage- und Antwortteil dieser Episode. Meine Frage an Jan. Jan, was hältst du von dem temporalen Kalten Krieg, der die Serie wohl wie ein roter Faden durchziehen wird? So etwas kam ja sonst in keiner Serie vor. Wie denkst du darüber?
Nun ja, rote Fäden gab es schon. Bei TNG war das Q, bei DS9 war es die Geschichte um den Abgesandten der Propheten und bei Voyager war es die Heimreise. Aber in der Tat gibt es einen Unterschied. Der temporale Kalte Krieg ist eine eigenständige und unabhängige Geschichte. Ob die Enterprise sich nun einmischt oder nicht, er findet statt. Die Crew kann also nur darauf reagieren und versuchen, die Dinge zum Besseren zu wenden. Von den Anfängen dieses Konfliktes halte ich sehr viel. Zeitreisen haben uns bei Star Trek schon immer fasziniert. Und hier wird ja ganz vehement mit der Zeitlinie herumgespielt. Außerdem bietet dies die Möglichkeit, Enterprise mit den anderen Serien zu verknüpfen. Sisko hatte einst Besuch von der temporalen Kommission und Seven of Nine hat sogar mit den Besuchern aus der fernen Zukunft zusammengearbeitet. Somit könnte man Enterprise in einen viel größeren Rahmen einbetten, denn es wird ja schon angedeutet, dass das 22. Jahrhundert ein großer Schauplatz des temporalen Kalten Krieges ist. Anders gesagt, was die Enterprise an Abenteuern erlebt, kann einen viel größeren Einfluss auf die Zukunft haben, als man später jemals wissen wird. Und das Ganze sogar nicht nur ohne Fehler in der Logik, sondern auf geradezu geniale Weise. Ich habe nur eine große Befürchtung dabei. Es könnte auch sein, dass die Produzenten den temporalen Kalten Krieg missbrauchen, um Kontinuitätsfehler zu erklären. Bis jetzt bin ich jedenfalls erst einmal sehr optimistisch, denn der temporale Krieg hat Potenzial. Und wenn er zu einem heißen Krieg werden sollte, dann wird die NX-01 mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen. Man darf gespannt sein, und ich bin es auf jeden Fall. Zu meiner Frage an Thorsten. Du erwähntest schon das Konfliktpotenzial zwischen Archer und T'Pol. Aber ist es nicht etwas zu offensichtlich, dass T'Pol als Vulkanierin an den erfolgreichen Charakter Spock und als gut aussehende Frau an Seven of Nine anknüpft? Immerhin tragen alle anderen Frauen auf der Enterprise normale Uniformen. Nur T'Pol trägt die eng anliegende Catsuit.
Das muss sie auch, denn sie darf ja keine Uniform der Menschen tragen. Spaß beiseite, spätestens seit Seven of Nine wissen wir, Sex sells. Das gilt auch für Star Trek. Warum sollte man dann keine gut aussehende Schauspielerin wie Maxim-Model Jolene Blalock als T'Pol oder den muskulösen Connor Trinier als Trip Tucker nehmen? Ich denke da an die Szene der Dekontaminierungsdusche, wo beide nur in Unterwäsche zu sehen sind. Das ist für alle Zuschauer ein optischer Leckerbissen in der sonst so prüden Serie. Die Tatsache, dass neben den ganzen Menschen auch ein Alien an Bord ist, war immer erfolgreich. Und da man noch nie eine Vulkanierin in der Serie hatte, verband man dies einfach. Mit Phlox als einzigen Außerirdischen alleine wäre es nämlich sonst die Menschen- und Dr. Phlox-Show geworden. Vulkanier sind dank Spock und zuletzt auch Tuvok sowohl bekannt als auch sehr beliebt. T'Pol ist zugleich sexy und sehr cool, aber dann auch schon unterkühlt, arrogant und unnahbar, was den Reiz des Charakters ausmacht. Im Verlauf der ersten Staffel wird sie aber zunehmend loyaler gegenüber Archer, was ihrer Sympathie zugute kommt. Aber lustig ist es schon, dass gerade T'Pol in diesem engen Gymnastikanzug steckt, eine dralle Oberweite hat und fast jede Folge in der Dusche sitzt. Das wirkt wirklich leicht überzogen. Aber so fällt es dem Zuschauer auf und bleibt in Erinnerung. Immerhin hast du mir ja auch deshalb die Frage gestellt, oder? Kommen wir nun zu meiner Frage an Philipp. Wie wird sich im Hinblick auf die erste Staffel die Serie entwickeln? War die Serie im Vergleich zu anderen Serien in der ersten Staffel besser oder schlechter? Was ist das Gute an Enterprise?
Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf die nächsten Staffeln. Eine Prognose fällt mir im Moment schwer. Sicherlich wird der Schwerpunkt weiterhin auf der Einführung der altbekannten Rassen liegen, gerade der, die in TOS vorkamen. Das Ganze wird dann sicherlich weiterhin unter dem Schatten des temporalen Kalten Krieges ablaufen, worüber ich mich sehr freue, denn dieses Thema scheint extrem spannend zu werden. Mal sehen, was draus wird, aber meine Erwartungen sind doch sehr hoch. Bei den Charakteren denke ich, dass sich bis auf wenige Ausnahmen viel tun wird. Sicherlich bleibt der Konflikt zwischen T'Pol und Archer bestehen, wird aber mit der Zeit gemäßigter werden. Ich schätze, dass Travis und Hoshi langsam aus ihrem Beginnerstatus rauskommen werden und mehr Anteile übernehmen werden. Mit der Zeit und den damit verbundenen Erfahrungen wird sowieso die gesamte Crew reifer und professioneller werden. Eventuell wohl auch bald durch folgende Richtlinie von der Sternflotte. Zu deiner zweiten Frage. Ich denke, dass die Autoren viel aus den alten Serien gelernt haben und diesmal die erste Staffel besser angegangen sind, als dies bei den alten Serien der Fall war. So gehen die Autoren viel schneller in die Substanz und kommen somit mit der Serie schneller in Fahrt, als dies bei den alten Serien der Fall war, die oft in den ersten Staffeln zu langatmig waren. Ansonsten bleibt abzuwarten, was die Serie bringt. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt.
Das war sie auch schon wieder, die April-Ausgabe des Episodencafés. Wir hoffen, Ihnen hat die Sendung gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Monat wieder dabei sind. Falls Sie Anregungen, Kritik oder Feedback haben, schreiben Sie uns bitte unter appcafe@startrek-index.de. In der nächsten Ausgabe werden wir dann die Enterprise-Folge The Andorian Incident oder auf Deutsch doppeltes Spiel analysieren. Bis dann!
DSI, das Star Trek-Portal für Europa.